sage nichts Neues, wenn ich jetzt sage, wir beginnen heute Karfreitag. Wir gehen ja entlang des Kirchenjahres. Heute ist Karfreitag, gestern Gründonnerstag und am Sonntag ist Ostersonntag. Karfreitag ist so ein herausfordernder Tag. Einmal als Tag, wie lebt man den? Aber auch das Zweite, wenn man zu predigen hat, worüber predigt man? Die Gefahr ist, dass man diesen Karfreitag und den Inhalt von Karfreitag, ich sag's mal so, auf eine Art Prokrustesbett spannt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer Prokrustes war. Prokrustes war der Sohn von Poseidon, also aus der griechischen Mythologie. Und Prokrustes war ein Riese. Und dieser Riese, der hat Wanderer aufgenommen, Menschen aufgenommen und beherbergt. Und der Prokrustes war ein Bösewicht. Er hat Betten gehabt und wenn die Wanderer für das Bett zu klein waren, so sagt die Sage, dann hat er geschmiedet und geklopft, dass die Knochen lang geworden sind, dass er genau ins Bett gepasst hat. Und wenn die Wanderer zu groß waren, hat er ihnen einfach die Gliedmaßen abgehackt, damit sie wieder ins Bett passen. Und Prokrustes ist ein Bild dafür, dass wir Dinge in ein Schema pressen wollen, mit aller Gewalt, die aber größer sind. Und ich habe immer wieder den Eindruck, und das Bild kam mir, dass wir Karfreitag in ein Schema pressen, so war es, und das müssen wir wiederholen und immer wieder sagen, und immer wieder sagen, Sühnetod, 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 Blut reinigt, das müssen wir immer wieder sagen. Und dann gibt es die andere Richtung, die ist genauso fatal. Wir pressen Karfreitag in das Prokrustesbett unseres Verstandes und sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott das braucht. Das übersteigt mein Denken, also gibt es das nicht. Die einen wiederholen das alte Bekenntnis zwanghaft, die anderen machen den Verstand zur Norm. Und ich sage, Karfreitag hat ganz viel Luft nach oben. Und ich habe den Eindruck, Karfreitag darf vom Inhalt eine Erweiterung und eine Vertiefung erfahren, die wir vielleicht gar nicht so kennen. Und ich hoffe, dass das heute Abend gelingt, dass wir auf eine Reise gehen durchs Johannesevangelium, um Karfreitag im Gesamtzusammenhang zu entdecken. Wer nur die LKWs gesehen hat, von Andreas, der sagt, schönes Wetter, schöner LKW, okay. Aber wer mit Andreas geredet hat, was es für ein Kampf war, sich von seinen Tieren zu verabschieden, der bekommt ein ganz anderes Bild. Und der hat nicht nur die Momentaufnahme. Karfreitag ist für uns wie so, wir fliegen ein in diesen Karfreitag und dann sehen wir das Geschehen von Karfreitag isoliert. Und das ist alles. Und ich sage mal, wir können Karfreitag nicht in der Tiefe verstehen, wenn wir so machen und nur einfliegen, diesen Tag anschauen, diese 6 Stunden und das war's. Karfreitag hat eine extreme Vorgeschichte, eine Geschichte. Da ist vieles geschehen, das dazu geführt hat, dass es dann so weit kam. Und das ist eine Herausforderung. Und ich gehe entlang Johannesevangelium, denn Johannes entfaltet das am schönsten, am stärksten, dass wir eine tiefere Dimension, so hoffe ich, von Karfreitag entdecken können und auch berührt werden in unserem Herzen. Es geht ja nicht darum im christlichen Glauben und in Predigten, dass wir irgendwelches Wissen ansammeln. Das ist auch gut Wissen. Den Glaube kann man denken. Es gibt viele gute Gründe für den Sühnetod. Und dabei bleibt es auch, der Sühnetod ist wichtig, aber es gibt mehr zu entdecken. Und das kann man auch gedanklich durchdringen. Und gleichzeitig müssen wir wissen, gedanklich sind wir begrenzt, wenn es um solche tiefen Geheimnisse des Glaubens geht. Zum Johannesevangelium. Johannes beginnt mit dem schlichten und einfachen Satz, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dasselbe war im Anfang. Das klingt ein bisschen komisch, aber ist extrem tiefsinnig, denn Johannes macht eine Anspielung in seinem Prolog, in seiner Hinführung, eine Anspielung auf den Schöpfungsbericht. Bereshit bara Elohim, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über der Ursuppe und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Da begegnet uns die Dreieinigkeit, der Gott, der Schöpfer, der Heilige Geist und das Wort. Das Wort im Griechischen ist Wort, Logos, maskulin. Ist also der Wort, müssten wir sagen, wenn wir es ins Deutsche übersetzen, der Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das heißt, Johannes sagt, es beginnt etwas Neues, Neuschöpfung, Schöpfung 2.0. Jetzt gehen wir auf den Weg der Vollendung dorthin, so wie es Gott ursprünglich gedacht hat. Es ist eine Anspielung, das ganze Johannesevangelium ist in 7er Reihen geschrieben und 7 Tage Schöpfung, unglaubliche Parallelen finden wir dort. Und dann gehen wir weiter im Johannesevangelium und dann schreibt Johannes, das Wort wurde Mensch und es wohnte mitten unter uns. Das Wort wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen, die Herrlichkeit, die er als Sohn des Vaters besitzt und die ihn eins macht mit ihm. Ziemlich komplex, vereinfacht gesagt, da kam einer, der hatte den genetischen Code Gottes direkt in sich getragen, weil es so war, dass eine Frau schwanger wurde, ohne dass sie Geschlechtsverkehr hatte. Und dieser Jesus trägt den genetischen Code Gottes in sich. Wörtlich steht dort Monogenes. Das heißt, der Einzigartige, der den genetischen Code Gottes in sich getragen hat. Ja, wir haben seine Gnade erfahren. Auf einmal kommt man von der Herrlichkeit zur Gnade und wissen, dass er die Wahrheit selbst ist. Jetzt haben wir 2 Begriffe schon. Wir haben Gnade und wir haben Herrlichkeit und wir haben Wahrheit. Mit Jesus kam die Wahrheit, die Gnade und die Herrlichkeit Gottes auf diese Erde, so sagt es uns Johannes. Und mit anderen Worten kann man sagen, Johannes hat es auch so gesagt, und jetzt kommt Licht ins Dunkel. Wir kennen das. Ich war in einem Hotelzimmer und ich habe gedacht, ich wäre zu Hause in meinem Bett, bin aufgewacht und da weiß ich, der Griff darüber und dann geht's Licht an. Und ich liege im Hotelzimmer, der Griff darüber, da war nichts, da war keine Lampe. Ich bin total erschrocken, weil ich gedacht habe, wer hat meine Lampe geklaut? Und jetzt soll ich aufs WC gehen und alles ist dunkel. Und auf einmal habe ich gecheckt, hallo, ich bin ja gar nicht in meinem Schlafzimmer zu Hause. Und dann habe ich gedacht, wo war denn der Lichtschalter? Ich habe mir versucht, den zu merken, als ich ins Bett bin. Und tatsächlich ist es mir eingefallen, der Lichtschalter ist ober mir. Das Licht eingeschaltet. Und jetzt war die Herrlichkeit des Hotelzimmers sichtbar. Und ich habe gewusst, wo die Tür ins WC ist. Und jetzt hatte ich Orientierung. Und genau das sagt Johannes. Mit Jesus kam Orientierung in diese Welt. Der hat das Licht angeknipst. Und mit seiner Brille sehen wir die Dinge, wie sie sind. Gnade, Wahrheit, Herrlichkeit. Der ist gekommen, der Licht bringt in das dunkle Zimmer, in das dunkle Weltengetriebe kommt einer, der Licht bringt. Ein unglaublich schönes Bild. Das Licht scheint in der Finsternis und dann kommt die Dramatik und die Finsternis hat es nicht erfasst. Oder man könnte ja übersetzen, hat sich ihm verschlossen. Da kommt einer und zündet das Licht an. Da geht das Licht an und ich sehe die Badezimmertür und ich sage, nein, ich verweigere mich. Ich gehe nicht in diese Badezimmertür rein. Ich bleibe im Bett und pinkel ins Bett. Ende. Würde man sagen, sag mal, bist du blöd? Zu Recht. Das Licht ist angegangen. Und du weißt doch jetzt, wo es lang geht. Und so kommt dieser Jesus und er sagt uns, wo es lang geht. Wo wir die Badezimmertür finden können. Und wir sagen, nein, ich will das nicht. Ich bin selber groß. Ich kriege das selber hin. Und dann lesen wir weiter. Er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, die wiesen ihn ab. Das ist die Dramatik, die sich bis zum Kreuz durchspielt. Da kommt einer, der bringt Licht, der bringt Heil, der bringt Heilung, der bringt Erlösung und er wird abgewiesen. Wir wollen den nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen nach dem eigenen Gutdünken leben. Der hat ja keinen Checker. Und dann kommt das erste Wunder. Kapitel 1, jetzt kommen wir in Kapitel 2. Und dann kommt das erste Wunder. Das ist Körpersprache, Liebessprache Gottes. Sollte man nicht glauben. Wir Frommen haben wahrscheinlich bis heute Probleme damit. Die Hochzeit findet statt, ihr kennt die Geschichte, der Wein geht aus. Und was macht Jesus? 600 Liter Wein macht er. Mit 600 Litern, so übersetzt Friedrichshaupt, besten Weines, ein Hochzeitsfest zu retten, das war das erste Zeichen, das Jesus setzte und in dem seine Liebe zu den Menschen aufblitzte. Wörtlich steht dort, seine Doxa, seine Herrlichkeit wurde sichtbar. Aber man kann sagen, die Liebe Gottes wurde sichtbar, indem er diese Party rettete, zutiefst körperlich. Seine Jünger hatten das alles miterlebt und sie fassten immer mehr Vertrauen zu ihm. Stellt euch das mal vor, ein Weinwunder und dann sagen die Menschen, an diesen Jesus glaube ich. Ich bin noch gar nie auf die Idee gekommen, einen Wasserkrug zu nehmen und zu sagen, Jesus, jetzt ein Wunder her, mach Wein darauf und dann gieße ich das ein in ein Glas und siehe da, ein wunderbarer Rotwein kommt raus aus dem Glas. Wir beten für Kranke und sonstige Wunder, aber ein Weinwunder, um die Herrlichkeit Gottes zu zeigen, um zu zeigen, Leute, ich mein's gut mit euch. Begreift ihr das? Ich bin kein Spielverderber. Ich bringe die Fülle 600 Liter Wein. Dann kommt Kapitel 3, das machen wir ganz kurz. Kapitel 3 ist ein Gespräch mit einem Pharisäer, mit einem Vertreter der Religionsbehörde, mit einem Bischof oder sonst was, würden wir heute sagen. Nikodemus heißt der Mann. Und dieser Mann kommt nachts zu Jesus und er fragt ihn, wie ist denn das möglich mit und wer bist du eigentlich? Und dann sagt Jesus zu ihm, ich sage dir eins, Nikodemus, ganz kurz und knapp, wer nicht wiedergeboren ist aus Wasser und Geist, der kann diese Dinge nicht checken. Der kann das nicht verstehen. Der kann das gar nicht sehen. Der sieht Gott nicht am Werk. Der sieht im Weinwunder irgendetwas. Aber wer erleuchtete Augen hat vom Geist, der wird Gottes Wirken, Gottes Güte darin sehen. Und dann sagt Nikodemus, mit Verstand natürlich, wie soll denn das gehen? Soll ich nochmals zurück in den Leib meiner Mutter und nochmals geboren werden? Hallo Jesus, das geht doch nicht. Stimmt, das geht nicht. Und Jesus sagt einfach nochmals das Gleiche. Und er sagt, ich sage dir nur eins, wer nicht wiedergeboren ist aus Wasser und Geist, einen zweiten Papa sozusagen bekommt, kann das Reich Gottes nicht sehen. Es geht weiter, Kapitel 4, auch ein spannendes Kapitel. Kapitel 4 reist Jesus durch Samaria. Das macht ein frommer Jude nicht, denn die Samariter sind solche Menschen, die falsch glauben, die an den falschen Gott glauben, die falsch sind. Und Samaria wurde gemieden, denn dort wohnten die Dämonen. Und kein Jude reist durch dämonisiertes Land. Und jetzt kommt dieser Jesus und geht mitten durch dieses Land und trifft noch eine Samariterin, zudem noch eine Frau und er spricht mit ihr. Und dann kommt die zum Glauben und geht in die Stadt und sagt den Leuten, da draußen ist einer, der hat mir alles über mein Leben gesagt, ob er wohl der Messias ist. der Erretter, der Monogenes, der Sohn Gottes. Und die Leute gehen raus. Und das ist spannend. Ausgerechnet dort geht er hin, erweitert seine Sendung gleich. Wir springen in Kapitel 8. Kapitel 5 wäre auch spannend, die Heilung eines Gelähmten. Statt in den Tempel geht er dort an den, an den Teich Bethesda, um einen Kranken zu heilen. Und es gibt Ärger. Die Konfrontation nimmt zu. Er heilt, er handelt, er tut Gutes. Und die Pharisäer, die Religionsbehörde, die Frommen, die regen sich zunehmend über diesen Jesus auf. Dann kommt Kapitel 8. Geht es um eine Ehebrecherin und diese Ehebrecherin wird vor Jesus hingeworfen. Viele kennen die Geschichte. Und dann sagen die Pharisäer und sie stellen ihm eine Falle, die Religionsbehörde. Sie sagen zu ihm, nach dem Gesetz muss diese Frau gesteinigt werden. So, und jetzt bist du dran, Jesus. Und er kniet nieder, schreibt irgendwas in den Sand, man weiß es nicht, auch nicht wie lange, Viertelstunde, halbe Stunde. Der war noch nicht so gestresst wie wir. Und dann steht er auf und dann sagt er, wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Und die wollten ihm eine Falle stellen. Hätte er gesagt, Vergebung, dann hätten sie gesagt, okay, der bricht das Gesetz des Mose. Hätte er gesagt, steinigen, bricht er das Gebot der Liebe, das er ja verkündigt. Also hat er sie überführt, dieser Jesus. Und dann lesen wir im 12. Vers, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Und das Licht der Welt meint er nicht, ich leuchte irgendwie herrlich, oder sondern ich bin das Licht, ich bringe Licht in euren Umgang, wie ihr mit Menschen umgeht, die Fehler machen, die sündigen. Ich bringe Licht da rein, wie man mit denen umgehen sollte. Ich bringe Licht, dass Leben wieder lebenswert wird. Und das Licht ist Vergebung. Das bringe ich und das lebe ich. Und dann sagt er, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, der wird zunehmend realisieren und erleben und leben, wie Leben als wahrer Mensch funktionieren kann. Schaut mich an, handelt wie ich, lebt wie ich. Und dann werdet ihr sehen, aha, so funktioniert Leben. Später sagt Jesus in Kapitel 8, wer meine Worte tun will, der wird erkennen, dass die Lehre von Gott stammt. Wer das tun will und lebt und umsetzt, dem wird mehr und mehr ein Licht aufgehen und er wird erkennen, erfahren, erleben, dass das göttlichen Ursprungs ist, was ich hier bringe. Dann gibt es natürlich einen riesen Streit mit den Pharisäern über die Wahrheit. Was ist denn die Wahrheit? Konfrontation im Tempel mit den führenden Juden. Und dann kommt eine Aussage von Jesus, die Johannes 8, 44, die ist extrem scharf. So kennen wir diesen Jesus nicht. Und das sagt er zu den Juden, zum damaligen Volk Gottes. Sie sagen, wir sind Kinder Abrahams. Und dann sagt er zu ihnen, ich sage euch, wer ihr seid. Ihr seid Kinder des Teufels. Das seid ihr. Bösartig von Grund auf. Das seid ihr. Johannes, der Apostel der Liebe, scheut nicht, auch das Böse beim Namen zu nennen. Dann gehen wir in Kapitel 11, ein unglaublich starkes Kapitel. In Kapitel 11 lesen wir, dass Lazarus gestorben ist. Lazarus war ein Freund von Jesus, ein guter Freund. Maria und Martha waren die Schwestern von Lazarus. Und dieser Lazarus wird krank und sie gehen zu Jesus und sagen, Mensch, Jesus, du musst kommen und für diesen Lazarus sorgen, ihn heilen, damit er wieder gesund wird. Jesus wartet noch 2 Tage, irgendwo klonkert er in der Gegend rum, keine Ahnung. Und dann kommt er und Maria und Martha sagen, Lazarus ist gestorben, er ist tot. Er ist tot. Jesus sagt, keine Sorge, er schläft nur. Aber er weiß, und dann sagen sie, er ist schon 2 Tage im Grab. 2 Tage im Grab. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit und Liebe sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Und dann kommt ein schöner Satz, Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus. Und Jesus hat über den Tod von Lazarus geweint. Er hat geweint. So konnte er mitfühlen. Er hat geweint. Und dann kommt diese unglaublich starke Passage. Jesus sah zum Himmel. Jesus sah zum Himmel auf und betete. Und er hat gesagt, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, darauf vertrauen, dass du mich gesandt hast. Und dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Und dann lesen wir wieder diese Randbemerkung, etliche kamen zum Glauben, aber andere nicht. Und die anderen sind zu den Pharisäern gegangen, zur Religionsbehörde und haben erzählt, was da läuft. Und sie haben gesagt, diesem Jesus laufen immer mehr Menschen nach, der wird gefährlich. Der wird gefährlich, der bekommt Einfluss, mehr Einfluss als ihr. Die Liebe bekommt mehr und mehr Einfluss. Da müssen wir aufpassen. Und dann kommt dieser fatale Satz, den wir lesen. Von dem Tag an machten sich die führenden Juden nur noch über eines Gedanken, wie sie Jesus töten könnten. Stellt euch das vor. Dieser krasse Gegensatz. Jesus, der einen Toten ins Leben zurückholt auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Pharisäer, die Leben nehmen wollen, die töten wollen. So spitzt sich das Ganze zu. Der Leben bringt, den Tod überwindet und die anderen wollen töten. Das ist die Zuspitzung bei Johannes. Und Johannes 11 ist das letzte offizielle Wunder. Es gibt dann noch ein Wunder. Aber Johannes 11 bringt genau das zum Ausdruck, was Johannes schon am Anfang gesagt hat. Das Licht kam in die Finsternis, aber die Finsternis wollte es nicht ergreifen. Und die Finsternis wollte das Licht nicht zulassen. Und die Finsternis hat an der Finsternis festgehalten. Wir töten. Der will Leben wecken, wir zerstören Leben. Ein unglaublicher Kontrast in diesem Kapitel. Und dann kommt Johannes 13, das berühmte Kapitel. Also ich überspringe immer wieder, sonst wären wir heute nicht mehr fertig, wäre aber spannend. Dann kommt Johannes 13, das Kapitel mit der Fußwaschung. Das Passafest steht vor der Tür. Und dann geht es darum, dass Jesus seinen Jüngern die Füße waschen will. Füße waschen ist der niedrigste Dienst, ist ein Sklavendienst. Niemals würde ein Hausherr die Füße waschen. Niemals. Das war der Dienst eines Sklaven. Und Jesus kniet nieder, nimmt Wasser und will seinen Jüngern die Füße waschen. Und dann lesen wir ganz einfach, er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehört, immer geliebt. Er hatte sie immer geliebt. Und jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Man könnte auch übersetzen, er bewies ihnen das ganze Ausmaß seiner Liebe. Und das ganze Ausmaß seiner Liebe ist, der Vorgriff aufs Kreuz. Er bewies ihnen das ganze Ausmaß seiner Liebe. in diesem geringen Dienst. Und er hat gesagt, wer euer Führer sein will, der muss diese Dinge tun. Und dann geht es weiter. Jesus aß mit seinen Jüngern zu Abend. Und dann kommt wieder, der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Spüren wir diese Dramatik. Auf der einen Seite, er kniet nieder und wäscht seinen Leuten die Füße, übernimmt den niedrigsten Sklavendienst. Und auf der anderen Seite ist einer, der lässt sich vom Teufel beeinflussen, und der Teufel kommt im Johannesevangelium öfters vor, lässt sich beeinflussen, um Jesus für Geld zu verraten. Gestern Abend haben wir von Judas Iskariot gehört. Wieder diese brutale Spannung. Auf der einen Seite die Liebe, die ungebrochen ist, die alles gibt, und auf der anderen Seite das Böse, das alles Gute vernichten will. Und das Ganze ist wieder wie bei der Weinvermehrung ungeheuerlich körperlich. Also der christliche Glaube ist keine körperfeindliche Religion, denn Gott wird Körper. Und er tut den Menschen an ihren Körpern Gutes. Er versorgt sie, er kümmert sich um sie. Ein enorm dienender Weg. Und der höchste Dienst, ich bin bei den Menschen. Ich wasche ihnen die Füße. Und ihr merkt, das Ganze steigert sich. Am Anfang ein Weinwunder, dann eine Heilung, es gibt Spannungen. Und jetzt auf einmal tut sich der Abgrund ganz massiv auf, um ihn zu verschlingen, sozusagen. Höchste dramatische Liebe, Teufel, Verrat. Und das sagt uns auch für uns heute, der Mensch ist verführbar. Er kann den falschen Stimmen auf den Leim gehen. Und das sollten wir nicht verharmlosen. Das sagt uns das Johannesevangelium. Das ist nicht so harmlos, wie ihr hier im Westen denkt. Mit diesen Stimmen und all diesen Dingen. Der Mensch ist verführbar. Die Leute sagten, ich sage es vereinfacht, so einen Gott wollen wir nicht. Wir wollen so einen Gott nicht. Den wollen wir nicht. Jesus kommt vor Gericht und Jesus sagt nicht, ich komme vor Gericht, sondern die Welt kommt vor Gericht. Die Welt wird gerichtet, indem ich mich töten lasse, wird die Welt hergerichtet. Richten ist eigentlich ein gutes Wort. Richten meint nicht Strafe primär, sondern herrichten. Vielleicht hat heute Abend jemand zu seinem Partner gesagt oder zu den Kindern, seid ihr gerichtet? Wir sollten losfahren. Seid ihr parat? Und Gott will die Welt parat machen. Das Wahre kommt ans Licht. Die weltliche Behörde gibt ihn zur Kreuzigung frei, obwohl Pilatus sagt, wir finden nichts Verwerfliches an diesem Menschen. Er hat keine Schuld. Wir finden keine Schuld an ihm. Aber sie geben ihn zur Kreuzigung frei. Verrückt. Pilatus sagt, ich sehe keine Schuld an dem Menschen. Und man gibt ihn zur Kreuzigung frei, weil diejenigen, die vorher Hosianna geschrien haben, als Jesus in Jerusalem einzog, die schreien jetzt, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. So schnell kann sich das wenden, auf wessen Einflüsterungen auch immer. Die Zuspitzung kommt, seine Jünger hauen auch ab. Er ist verlassen von der Religionsbehörde, von den Pharisäern verurteilt, von der weltlichen Obrigkeit wird er verurteilt und von seinen engsten Vertrauten bis auf Johannes hauen alle ab und natürlich die Frauen, 2-3 Frauen bleiben. Die Männer hauen alle ab. Sie geben dem Druck nach und verschwinden. Und ich habe mich heute gefragt und die letzten Tage, was würde Jesus heute wohl im Westen predigen? Und wir sind schnell dabei zu sagen, ja, die damals haben ihn verworfen. Heute wäre das ganz anders. Wenn Jesus heute kommen würde, würden wir ihn feiern und verehren. Ich weiß es nicht. Wenn ich seine Wehrufe gegen die Reichen höre und all diese Dinge, wird es mir ganz anders. Ich sage eins, wir reden hier ganz wenig, meine ich nicht nur hier, sondern insgesamt in der westlichen Christenheit über das Böse. Und ich sage es mal so, die Weigerung, über das Böse zu reden, ist schon böse. Die Weigerung, über das Böse zu reden, ist schon böse, weil dadurch geben wir dem Bösen Raum. Diese ganzen Vertuschereien in den Kirchen, im Bereich von Missbrauch, überall, auch in anderen, in Freikirchen, das Vertuschen von Machtmissbrauch. Wir weigern uns, über das Böse zu reden und das gibt dem Bösen Freiraum. Deshalb ist die Weigerung, über das Böse zu reden, schon böse. Das wäre eine Sache, glaube ich, wenn ich Johannes richtig verstehe, wo Jesus wieder sagen würde, Leute, ihr braucht mehr Licht, mehr Klarheit. So einfach ist das nicht. In der Weisheit lesen wir im Hohenlied der Liebe, fangt die kleinen Füchse, bevor sie den Weinberg verderben. Passt auf. Man sagt es im Volksmund, gibt dem Teufel den kleinen Finger, und er reißt den ganzen Kerl rein. Diese unguten Mächte und Gewalten, die sind bei uns wie ausgeblendet. Und Jesus und Johannes, die reden darüber. Das heißt nicht, wir müssen das wie damals übernehmen, aber ich glaube, wir brauchen wieder eine neue Sensibilität. Ich war vor vielen Jahren, bin ja immer wieder in Dinklage im Kloster, und im Schweigen und gab es ein Abschlussgespräch mit der Äbtissin. Und wie das so üblich ist, fragt man eine Leiterin der Exerzitien oder die Begleiterin. Und ich habe zu ihr gesagt, haben Sie noch ein Wort für mich? Das ist so üblich. Man fragt den Altvater oder die Äbtissin, haben Sie noch ein Wort für mich? Wir sind am Tisch gesessen, eine Kerze hat gebrannt. Ich sage, haben Sie noch ein Wort für mich? Sie schaut einfach auf die Kerze und ich denke, hallo, haben Sie mich verstanden? 3 Minuten, 5, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Und ich sitze da und denke, muss ich jetzt nachhaken? Und dann schaut sie mich auf einmal an, ganz klar schaut sie mich an, und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieses Wort habe ich für Sie und sonst nichts. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Heimreise. So alles. Nicht, macht das was mit Ihnen oder irgend sowas, sondern. Und dieses Wort seit vielen Jahren ist in meinem Herzen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das genügt, hat sie gesagt. Das genügt. In dem ganzen pluralistischen Denken, das wir an den Tag legen, die Nivellierungen, ich weiß nicht, ob Jesus so bequem wäre an dem Punkt. Oder ob wir sagen würden, wenn der noch zweimal predigt am Sonntag, sind wir weg. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Darüber sollten wir uns Gedanken machen, denn Jesus hat viel, viel Anstoß erregt. Die Weigerung über das Böse oder das Böse zu nennen, ist böse. Und das hat mit Dämonen und dem Bösen in unserem Herzen zu tun. Ich glaube, wir sind an dem Punkt einer falschen Toleranz zum Teil aufgesessen. Würde ich vermuten. Ich bin nicht Jesus, aber mich beschäftigt das. Dann geht es weiter und es geht ans Kreuz, Kapitel 17. Und dort lesen wir, er trug selber sein Kreuz aus der Stadt hinaus bis zum sogenannten Schädelplatz. Auf Hebräisch heißt er Golgotha. Dort nagelten sie Jesus ans Kreuz und mit ihm noch zwei andere, den einen links, den anderen rechts und Jesus in der Mitte. Man könnte sagen, wenn man Johannes Evangelium liest, die Menschen haben die liebende Gegenwart Gottes ans Kreuz genagelt. Das sagt uns Johannes. Nichts von Sühne, Tod und allem. Er sagt, die liebende Gegenwart Gottes in Jesus habt ihr ans Kreuz genagelt. Krass. Was hat dieser Mensch getan? Nur Gutes. Klar, er hat sich mit der Religionsbehörde angelegt, aber er hat nur Gutes getan. Und dafür wird er getötet. Es gibt ein schönes Lied von Barclay James Harvest, Hymn heißt das. Und das beschreibt das Leben, Sterben Jesu. Und dann kommt diese Passage, wo Jesus, die singen immer, die Leute sagten, er wäre auferweckt worden. Und dann kommt er zurück und es ist, singen sie, als würde er sagen, warum habt ihr mich getötet? Warum habt ihr mich getötet? Was habe ich euch getan? Die Menschheit bringt die liebende Gegenwart Gottes um. Das ist am Kreuz nach Johannes so geschehen. Dann kommt der Tod Jesu. Jesu nahm von dem Getränk im Schwamm, das hat man ihm gereicht. Er hat gesagt, ich dürste, dass die Prophezeiungen in Erfüllung gehen. Und dann sagt er, jetzt ist alles vollendet. Es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und gab sein Leben in die Hände des Vaters zurück. Ein schönes Wort, ein starkes Wort, es ist vollendet. Das Wort wurde früher auch benutzt, wenn eine Rechnung bezahlt war, wenn der Handwerker die Dinge erledigt hat, die Rechnung vorlegt und dann wurde vollendet darunter geschrieben, das heißt, es wurde alles gemacht und es war bezahlt, es war vollendet, das Werk war vollendet. Und jetzt machen wir den Fehler, behaupte ich, und sagen, ja, das ist das Sterben am Kreuz. Und ich sage, nein, der ganze Weg von Jesus ist entscheidend. Wenn wir nur das Kreuz sehen, dann sind wir in einem Rechtsdenken und sagen, hier Schuld, hier Strafe, Jesus hat es getragen, erledigt, ich bin frei. Und Jesus würde sagen, nein, das ganze Werk schaut auf meinen Weg, schaut auf mein Leben, schaut, wie ich vergeben habe, schaut, wie ich geheilt habe. Das alles gehört dazu und ist ein Weg, der zwangsläufig ans Kreuz führte. Zwangsläufig, leider, leider, leider. Aber es gehört alles dazu und nicht nur der Karfreitag. Das Ganze gehört dazu. Und dann macht das Ganze Sinn. Dann wird sich das Ganze auf unser Leben auswirken. Und sonst, und das habe ich den Eindruck, gibt es viele harte Christen. Hier Schuld, hier Strafe. Jesus getragen, erledigt und jetzt hauen wir neu drauf. Wer aber den Weg mit Jesus geht, dessen Herz wird tief innen berührt. Der sieht die Kämpfe mit dem Bösen, der sieht all das Gute, das Jesus tut, der wird berührt. Und er wird berührt von dem, dass sie diesen Menschen ans Kreuz genagelt haben. Die liebende Gegenwart Gottes haben sie getötet. Es ist vollbracht, mein ganzer Lebensweg. Ich bin gekommen als der, der die Gegenwart Gottes bringt. Ich bin gekommen als der, der Leben in Fülle bringt. Ich bin gekommen als der Vergebung bringt. Ich bin gekommen als der Versöhnung bringt. Ich bin gekommen als der Licht ins Leben bringt. Ich bin gekommen als der das Böse aufdeckt. All das. All das ist wichtig für ein Leben mit Jesus und nicht der eine Tag alleine. Hier kommt zusammen, und das ist verrückt, Wahrheit. Wahrheit ist bei Johannes ein großes Thema. Wahrheit. Es kommt Gerechtigkeit zusammen und es kommt Gnade. Wahrheit, ihr seid schuldig geworden. Gerechtigkeit, es gibt einen Schuldspruch. Und Gnade ist, ich vergebe euch. Das wäre der klassische Sühneton. Aber das ist ein Teil. Und ich glaube, wenn wir das Kreuz in diesem Gesamtzusammenhang näher verstehen würden, es uns berühren würde, würde unser Leben als Christen und als Gemeinden anders aussehen. Davon bin ich wirklich überzeugt. Gottes Handeln, wenn wir das so anschauen und mit Jesus so unterwegs sind, durchs Evangelium hindurch, ist gleichzeitig eine Energie, die uns beflügelt, zu vergeben, zu heilen, zu helfen, anders zu handeln, ehrlich zu werden, der Wahrheit ins Auge zu schauen, über uns selber und über den Zustand dieser Welt, über das Böse in der Welt. Denn wir haben einen Ausweg. Im Kleinen und im Großen würden wir, wenn wir diesen ganzen Jesus sehen, zur Vergebung, zur Versöhnung regelrecht angestiftet werden, angezettelt werden. Das würde unser Leben verändern. Im Lichte Christi die Welt betrachten. Ich habe heute einen Spaziergang gemacht. Und ihr wisst, seit meiner Predigt habe ich mich geoutet, dass Gott mir aufs Herz gelegt hat, nicht nur die Umwelt zu verschmutzen, sondern auch den Schmutz aufzuräumen, den andere wegwerfen. Tempotaschentücher, Plastiksachen. Und heute bin ich einen neuen Weg gelaufen, 2 Stunden. Und das habe ich fast bereut, weil auf dem Weg bin ich noch nie gelaufen. Da waren so viele Umweltsünden, so viel Elend ist darum gelegen und ich musste das ja alles einsammeln. Und ich habe gedacht dann, zunehmend von Jesus kommen, ist das doch schön. Ich räume die Sünden der anderen Menschen weg. Ich räume die Sünden, die Umweltsünden anderer Menschen weg und werfe sie in den Mülleimer, wo der ganze Schrott hingehört. Zunehmend habe ich Freude gefunden an diesem Job, um Jesu Willen. Und Jesus wirkt so, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Eine Frage, so habe ich den Eindruck, hat Gott mir sehr ans Herz gelegt. Eine Frage hat er mir sehr ans Herz gelegt und die gebe ich jetzt an uns alle für 2-3 Minuten. Was bedeutet der Tod Jesu wohl für Gott? Gott hat ja das im gewissen Sinne mit angesehen, jetzt menschlich gesprochen. Wie muss es ihm ergangen sein, als er sah, dass er selbst in Jesus gekreuzigt wurde? Wie muss es ihm ergangen sein, als er sah, dass er in Jesus, er, der so viel Gutes den Menschen gebracht hat, gekreuzigt wurde? Wir sind immer bei uns, was macht das mit mir? Was hat Jesus gelitten? Aber es war wie wenn Gott sagt, Thomas, stell bitte diese Frage. Ich habe das meiner Frau erzählt, dass ich diese Frage stellen werde und sie hat gesagt, hast du nicht ein Beispiel? So abstrakt irgendwie. Und ich erinnere mich noch, viele Jahre her, dass unsere Tochter verunglückt ist, tödlich verunglückt. Und ich saß in Eira auf dem Berg, auf der Halde, man nennt es Halde. Und ich bin da gesessen und ich hatte so ein tiefen, tiefen inneren Schmerz. Es hat so endlos wehgetan, dass unsere Tochter regelrecht aus dem Leben gerissen wurde. Es hat so wehgetan. Ich saß da oben, hab geheult. Und dann sage ich zu Gott, hast du eine Ahnung, hast du nur eine kleine Ahnung, wie mir das weh tut? Und das ist jetzt menschlich gesprochen, das dürfen wir auch von Gott. Es war, wie wenn Gott seine Hand auf meine Schulter legt und sagt, Thomas, ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren und sterben zu sehen, der die eigenen Gene in sich trägt von mir. Ich weiß es. Und das war Trost pur. Umgekehrt kann ich ein klein wenig, glaube ich, mit Gott mitleiden, wie es ihm wohl ergangen ist. Würde die Geschichte hier aufhören, wäre es wertvoll, aber bei weitem nicht alles. Und ich mache eine ganz kleine Vorwegnahme auf Ostersonntag. Den hat es mir erlaubt, er wird genau darüber predigen. Und dann kommt dieser Jesus zurück, muss man sich vorstellen. Man hat die Liebe Gottes gekreuzigt. Man hat ihn gekreuzigt, getötet. Und jetzt kommt er zurück. Der kommt zurück als Auferstandener. Mit einem geheilten Herzen. Nicht um Herzen zu zerstören, sondern zu heilen. Und dann sagt er, es ist für mich fast nicht denkbar, er kommt zurück. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Kann man sich das vorstellen? Man tötet ihn, nagelt ihn ans Kreuz und er kommt zurück und er sagt, Shalom, Friede sei mit euch. Wahrscheinlich haben sie es nicht geglaubt. Und dann sagt er noch einmal, Friede sei mit euch. Es ist vergeben. Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, nicht ihr müsst ans Kreuz wie ich, das ist einmalig, aber geht diesen Lebensweg, den ich gegangen bin, der Heilung, des Verbindens, der Wiederherstellung, lebt das, dass Menschen mit verwundeten Herzen, wie ihr sie vorhin gesehen habt, zu Kintsugi-Herzen werden, zu vergoldeten Herzen. Das ist eure Aufgabe. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seiten. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Und noch einmal sagte er eben, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat. Und jetzt sagt Johannes am Schluss seines Evangeliums, diese Dinge sind aufgeschrieben mit dem Ziel, damit ihr glaubt. Und so beginnt das Evangelium. Das Licht kam in die Welt. Die Seinen haben ihn nicht aufgenommen. Dann sagt er, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die auf seinen Namen vertrauen. Und so endet das Evangelium. Was wir betrachten, prägt uns. Wenn wir das Leben dieses Jesu betrachten, prägt uns das. Wenn wir nur Karfreitag betrachten, prägt uns das viel zu wenig. Und ich ende mit ein paar Worten von Paulus. Paulus, der 30 Jahre später geschrieben hat. Und er sagt dort, und ich glaube, das ist der Schlüssel, wenn wir die Geschichte Jesu betrachten, bis hin zur Vollendung in dem Sinn, dass er sein Gesamtwerk vollendet hat. Und Paulus sagt dort, ist euch Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue denn so wenig wert? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Es ist nicht der strenge und der strafende, der bösartige Gott, sondern die Liebe und Güte. Schaut das Leben Jesu an. Ihr aber weigert euch hartnäckig, und wir sind wieder bei Johannes, zu Gott zu kommen und euer Leben zu ändern. Schaut auf die Liebe und Güte Gottes, bis sie euer Herz erreicht, sagt er. Und dann kehrt um und beginnt, wie dieser Jesus zu leben. Der Höhepunkt war am Kreuz. Und wenn wir die Liebe und das alles so sehen, wird es schwierig zu denken, dass Gott Freude hatte am Tod von Jesus und dass er den Tod gewollt hat. Da wird es schwierig, denn seine Liebe und Gnade ist so groß. Und die will uns zur Umkehr bringen. Ich finde das so ein schöner Gedanke. Die Liebe und Güte und Treue und Gnade und Wahrheit und Gerechtigkeit will uns zur Umkehr bringen. Ich ende mit einem kleinen Bild, das mir eine Frau erzählt hat. Sie hat erzählt, sie war ein kleines Kind und sie hat eine Weinbergschnecke gefunden, hat das Häuschen bemalt und hat so viel Freude gehabt an der Schnecke. Und sie hat die Schnecke ab und zu aus dem Schneckenhäuschen gelockt. Und eines Tages wollte die Schnecke nicht aus dem Häuschen raus. Wollte einfach nicht. Dann hat sie so gemacht und dann war alles aus. Und das hat sie bereut bis dieser Tage, als ich ihr die Beichte abnehmen konnte für das Töten dieser Schnecke. Weil sie gesagt hat, ich habe begriffen, mit Gewalt erreiche ich gar nichts. Nur mit Güte und viel Geduld. Das ist für mich ein Bild geworden, so will ich Menschen auf den Weg bringen. Nicht mit Gewalt, dann sind sie tot, sondern mit dem Locken wie bei dieser Schnecke. Der Herr segne uns und gebe uns viel, viel Tiefgang, dass wir seine Geheimnisse, letztendlich ist Karfreitag ein Geheimnis, ein Stück weit ergründen können und in diesem Geheimnis unterwegs sein können. Amen.